Also, dann würde ich jetzt noch für dich, Ricky, heute beten. Dich mit dem Wichtigsten ausrüsten.
Dankeschön.
Vater im Himmel, danke dir für den coolen Worship, den wir jetzt dürfen haben, für den coolen Namen, den wir jetzt am Weekend dürfen geben, den du uns geschenkt hast. Ja, bis jetzt einfach hier beim Ricky. Und du hier unten ausrüsten. Mach doch auch, dass wir alle zusammen dürfen zuhören und deine Worte wirklich dürfen aufsaugen und sie in unser Leben übertragen, dass uns das Ganze so anspricht und dass wir heute Abend viel dürfen aus dem Abend mitnehmen. Merci. Amen.
Ich möchte euch was vorlesen, einen Vers, der mir jetzt gerade gekommen war, als ich mich versuchte zu sammeln für heute Abend und was ich genau sagen möchte. Schön, dass das manchmal im letzten Moment noch kommt. Ich habe viele Notizen, aber dies ist der Vers, Philipper 3, Vers 10. Da sagt Paulus etwas ganz Interessantes. Er sagt, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Und ich will diese mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und mit ihm zu sterben. Geht es euch nicht auch manchmal so, dass ihr denkt, oh, diese Kraft der Auferstehung, ja, die möchten wir erfahren. Das Leiden, nicht so gerne. Mir geht das so. Mir geht das so und der Vers, ich bin dankbar für diesen Vers, weil er zeigt eigentlich so ein bisschen den Titel aus von dem heutigen Abend, wo ich darüber reden möchte, verwurzelt in Christus zu sein. Wir haben heute Morgen verwurzelt in der Schöpfung geredet, so wie Bidu schon sagte. Da ging es darum zu sehen, auch hey, wir sind ein Segen, wir sind gemacht, um Segen zu sein, wir sind gemacht, um Segen zu empfangen zuerst und dann ihn auch weiterzugeben. Das ist unser DNA. Und dann ist nachher diese Frage als Christen auch, wo verwurzeln wir uns sonst noch? Und da merken wir durch die ganze Bibel hin, durch diese Einladung, dass wir in Christus verwurzelt sein sollten. Ich war letzte Woche in den Bergen, nicht letzte Woche, diese vergangene Woche, in den Bergen unterwegs, beim Schänzli-Skilager. Ich habe so kurz Besuch dort und ich kann nicht Skifahren, weil ich letztes Jahr eine Rücken-OP hatte, aber ich konnte Schneeschuh laufen und angeblich ist das auch was ganz Tolles. Ich habe am Tag danach gemerkt, dass man nicht vom Trail abgehen sollte, weil das könnte Lawinen auslösen. Und ich habe zum Glück das erst am Tag danach gemerkt, weil ich habe das recht viel gemacht und das hätte man vielleicht nicht tun sollen. Und wie ich da unterwegs war mit einem Kollegen vom Schänzli, sagte ich ihr, Steffi, ich predige am Wochenende darüber, was es heißt, verwurzelt in Christus zu sein. Was kommt dir dabei in den Sinn? Und dann zeigt sie mir, kannst du das nächste Bild einblenden? Da zeigt sie mir auf die Berge, eins weiter. Und sagt, schau mal die Berge da an, Ricky. Und ich meine, oh, ich kann etwas über die Berge lernen. Das wird meinem Integrationsprozess helfen. Das ist doch eigentlich ganz krass, wie je weiter unten man ist, je größer sind die Bäume. Und je weiter hoch man geht, je kleiner werden sie. Ich habe dieses Bild gefunden, das ist irgendwie so schön wissenschaftlich versucht zu zeigen. Und sie sagt, daran muss ich immer wieder mal denken. Also je besser die Erde ist, je tiefer können eigentlich die Bäume Wurzel fassen. Kannst du noch einmal zurückgehen auf das Bild vorher? Und da ist mir dieses Bild wirklich in den Sinn gekommen. Das möchte ich heute auch noch mitnehmen. Verwurzelt sein, das hat damit zu tun, wo saugt der Baum seine Mineralien, wo saugt er seine Quellen her? Und je tiefer er gehen kann, je größer oder je mächtiger kann der Baum irgendwo auch werden. Und wenn so ein Baum mal umfällt, dann ist es was ganz Krasses. Da musst du nochmal zwei Bilder weitergehen. Da kann das sowas wie dies aussehen. Das ist ein Baum, der umgefallen ist und ein kleiner Mensch, der davor steht. Und diese ganz krassen Wurzeln, die da so ausstrahlen. Dieser Baum, der war tief verwurzelt. Und als der umfiel, dann hat er ganz viel mitgenommen. Das ist nicht leicht gewesen, dass er umfiel. Das musste etwas ganz, ganz Großes eigentlich brauchen, ein großer Wind oder irgendwas anderes, dass dieser tief verwurzelte Baum rumfiel. Und je tiefer er seine Wurzeln, je mächtiger er werden konnte, je schwieriger war es, dass er umfiel. Und das Bild, das gefiel mir so sehr stark. Verwurzelt in Christus heißt auch eigentlich, dass wir unsere Wurzeln immer tiefer in Christus wachsen lassen. Und jetzt möchte ich mit dem Bild nochmal ein klein bisschen mit euch arbeiten. Das Verwurzelt-Bild, das kriegt man ja immer wieder mal vor. Sagte ich heute Montag schon, ich bin jemand, der sehr gerne interaktiv predigt. Das heißt, wenn ich rede, dann mag ich zwischendurch auch gerne von euch hören. Und das hat was mit meinem Glauben zu tun, weil ich denke, wir können alle voneinander lernen. Und ich brauche zwischendurch mal eine Pause. Und deswegen frage ich auch gerne und höre mir auch gerne an, was ihr dann eigentlich dazu denkt. Wenn ihr jetzt das Stichwort zum Beispiel hört, der ist aber sehr tief im Emmental verwurzelt. Oder für meine Berner Jurasse-Freunde, der ist sehr tief im Berner Jura verwurzelt. Was meinen wir damit? Was bedeutet das? Das habt ihr doch bestimmt auch schon gehört. Oh, der ist aber sehr tief verwurzelt. Irgendwelche Ideen? Sprecht laut. Er kennt nichts anderes. Oh, okay. Das könnte man so sagen, ja. Das ist die Jura-Ecke. Danke. Ja. Sie haben bestimmte Akzente. Oh, sehr cool, ja. Sie sind da tief verwurzelt, sie sind da geprägt davon, sie haben verschiedene Akzente. Was? Familie ist schon Generationen da. Ja, und was macht das aus, dass die Familien seit Generationen da sind? Traditionen, bestimmte Bräuche. Man fühlt sich zu Hause da? Ja, tief verwurzelt halt da zu Hause zu sein. Man ist gerne da. Ja. Man ist gerne da, man möchte nicht einfach weg. Genau, was habt ihr noch hin? Das ist so. Und die Wurzeln, die sprechen sehr stark damit. Ja? Alle sind miteinander verwandt. Ja. Ich bin nicht so tief im Emmental verwurzelt. Aber ich bin gern da. Also, gibt es sonst noch irgendwelche Ideen? Was bedeutet das für uns, wenn wir sagen, wir sind an einem Ort oder in einer Gemeinde sehr verwurzelt? Man identifiziert sich damit, okay? Man hat Heimweh, wenn man länger weg ist. Und woher kommt das Heimweh? Wieso hat man Heimweh? Heimat und? Weil man das daheim gern hat, weil man da irgendwie wohl ist. Und lasst uns das Bild doch mal übertragen auf Christus. Was heißt es eigentlich, in Jesus verwurzelt zu sein? Oder seine Wurzeln in Jesus zu stecken? In Christus zu stecken? Was könnte das irgendwo bedeuten oder heißen? Wie könnten wir das übertragen? Wir bekommen die Nahrung von ihm, ja? Wir bekommen Nahrung von ihm. Sehr cool. Sonst noch Gedanken dazu? Nahrung hat ganz viel damit zu tun, ja? Er gibt einen gewissen Halt im Leben, ja? Man baut das Leben darauf, auf diese Erde, auf diesen Grund baut man das Leben. Aber man kann nicht einfach so umgepflanzt werden, das stimmt, ja. Oh Leute, ich könnte jetzt Amen sagen und mich hinsetzen. Das ist toll. Ja, jetzt versteht ihr, warum ich gerne interaktiv predige. Da kommt auch so viel Schönes hervor. Ich möchte noch eine weitere Sache dazu geben. Und das hat mit Narrative zu tun, mit Geschichte. Ich liebe Geschichte irgendwie. Das hätte ich vielleicht studieren sollen, wenn ich nicht gedacht hätte, dass man als Geschichtslehrer eher verhungert. Da hätte ich das vielleicht sogar gemacht. Deswegen habe ich mich nachher für die Theologie entschieden oder als Geschichtler. Nein, Trotzdem interessiert mich die Geschichte und die Narrative. Und ich habe irgendwo gemerkt, oder je mehr ich darüber überlege, merke ich, wir sind eigentlich alle immer in Geschichten und in Narrativen verwurzelt. Wir identifizieren uns sehr, sehr stark damit. Viel mehr, als das uns oft bewusst ist. Alles erzählt irgendwo eine Geschichte. Ich meine, deswegen predigen Leute auch sehr gern mit Geschichten. Selbst Jesus hat die ganze Zeit Geschichten erzählt, weil da kann man sich irgendwo reinversetzen. Und Geschichten haben etwas extrem Menschliches. Einige sagen auch, das steht so im Kern vom Menschsein, dass du dich immer innerhalb von einer größeren Geschichte identifizierst und verwurzelt hast. Und ich würde sagen, die Jesus-Geschichte ist eins von den Orten, wo wir als Christen eingeladen sind, unsere Wurzeln reinzupflanzen und wenn wir schon reingepflanzt sind, immer tiefer werden zu lassen. Wie stark Geschichten oder Narrativen was machen können, das sehen wir ganz besonders bei Werbungen. Ich habe gerade diese Woche eine Werbung gesehen von einem Smart. Da fährt das Smart irgendwie auf dem Gelände. Habt ihr die Werbung auch schon mal gesehen? Der Smart fährt so irgendwie durch einen tiefen Puddel und versucht irgendwie so auf einen Berg hochzufahren, so ein Offroading zu machen. Und der bleibt immer stecken. Und danach heißt es, ja, Smart ist halt für die Stadt gebaut und muss nicht versuchen, einen Geländewagen draus zu machen. Und danach zeigen sie am Ende, wie ein Smart in so einen ganz kleinen Parkplatz reinkommt und das große Geländewagen da voll Probleme damit hat. Das erzählt eine Geschichte. Das erzählt eine Geschichte, wozu etwas gemacht ist. Die eine Werbung, die immer mal ganz hängen bleibt, und ich glaube, die bleibt einfach hängen, weil sie so lustig ist, die habe ich euch gleich mitgebracht in einem Video. Vielleicht können wir die mal kurz schauen. Vielleicht haben einige... Was für eine Geschichte erzählt das? Für die, die das Englisch nicht so gut verstehen, Thinking ist für Deutschsprachige sehr schwer zu sagen. Deswegen sagen sie manchmal Thinking. Denken, woran denkt ihr? Was erzählt das für eine Geschichte? Eigentlich erzählt es die Geschichte, dass wenn du nicht Englisch, gut Englisch lernst, kann das sein, dass Leute bei dir ersaufen. Deswegen... ist das wichtig, dass du Englisch lernen gehst. Ja. Werbung funktioniert ausschließlich so wie dies, mit Geschichten, die sie versuchen zu erzählen. Und die Jesus-Geschichte ist keine Werbung, aber sie greift irgendwo das auch auf in unserem tiefsten Innern, dass wir alle irgendwo in einer Geschichte verwurzelt sind. Ich möchte euch noch einen Vers mitteilen, der mich auch irgendwo geprägt hat bei dieser Vorbereitung. Der eine Vers ist aus Kolosser 2, da steht, ihr durftet das Geheimnis Gottes kennenlernen. Jesus Christus, in ihm sind wirklich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und in Epheser 3 steht, lass ein Gebet, das Paulus spricht, lass sie fest in der Liebe verwurzelt sein und die Leben ganz auf dieser aufbauen, damit ihr gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage seid zu begreifen, wie unvorstellbar groß und weit und wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle Vorstellungskraft übersteigt, damit sie mit der ganzen Fülle deiner Herrlichkeit erfüllt werden. Hier kommt diese Ermutigung, dieses Motiv immer wieder zurück, in Christus, in seiner Liebe verwurzelt zu sein, aus der eigentlich die Nährstoffe herauszubekommen. Und ich möchte ein klein bisschen über diese Narrative erzählen, die Jesus eigentlich, diese Geschichte erzählen, die Jesus mit uns gelebt hat oder die Jesus gelebt hat und uns erzählt hat. Weil sie ist schon eine sehr, sehr einmalige Geschichte gewesen. Und sie ist eine sehr starke Kontrastgeschichte gewesen zu dem, was die Welt erzählt. Vielleicht kommen euch in den Sinn einige Elemente von dieser Geschichte, die die Welt sehr oft erzählt. Vielleicht kann das sein, du musst unbedingt zu dir selber schauen, weil kein anderer schaut zu dir. Du musst dich profilieren können im Leben, wenn nicht, nimmt dich keiner ernst. Du musst versuchen, so stark wie möglich hochzusteigen und Erfolg zu haben, weil dann werden die Leute wirklich dich achten. Dies sind so diese kleinen Sätze, die immer wieder in der Narrative in unserer Welt und in den anderen Welten rumlaufen. Und jetzt kommt Jesus und erzählt eigentlich eine andere Geschichte. Und der Hauptton und der Haupttenor von seiner Geschichte geht eigentlich wie folgend. Jesus erzählt die Geschichte davon, wo er sagt, es dreht sich alles darum für uns Menschen, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, uns selbst zu lieben. Gott, den Nächsten, uns selbst. Darauf bauen wir die Geschichte auf. Und wenn man sich fragt, wie sieht so etwas aus, weil lieben ist ja so ein kompliziertes Wort, sind das einfach nur warme Gefühle, die wir für Gott und für den Nächsten und für uns selbst haben können? Ich habe ganz viel warme Gefühle in meinem Leben, aber definitiv nicht ausschließlich. Also sehr oft sind da ganz andere Gefühle auch noch da. Und ich glaube, die können sich auch in der ganz großen Liebe drin wiederfinden. Nein, wenn es darum geht zu fragen, wie sieht das aus, die Geschichte Gottes? Da macht Jesus eine Einladung den Menschen, denen er begegnet ist. Da sagte er, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Diese Geschichten in der Bibel, ja, wo Jesus auf Petrus und auf Jakobus und auf Matthäus zugeht und ihnen sagt, hey du, folge mir nach, ich möchte dir was zeigen. Und die Leute, die einfach alles loslassen und sagen, okay, und dann diesem Mann nachfolgen, 3 Jahre lang und von ihm lernen und ihre Wurzeln da reinpflanzen, das ist eine tief bewegende Geschichte für mich. Und das sind Muster. Weil so sieht eigentlich diese große Geschichte Jesu aus, die er mit uns teilen möchte. Die erzählt er nicht einfach nur, sondern er lädt die Leute ein, nachzufolgen und zu lernen von ihm. Es hat mal ein großer Denker gesagt, man kann Jesus nicht begegnen, es sei denn, man lässt sich auf ihn ein und man hört auf ihn und man folgt ihm. Man kann Jesus nicht kennen, es sei denn, man folgt ihm nach. Aber dann sagt er in seinem zweiten Satz, es ist unmöglich, Jesus nachzufolgen, es sei denn, du kennst ihn. Das ist mal so eine ganz komische Paradoxe. Ja, also Jesus sagt, folge mir nach, imitiere mich, mach das, was ich vorgelebt habe und da wirst du mich tiefer kennenlernen. Aber versuch nicht mal zuerst, mich zu imitieren, ohne dass du mich kennenlernst. Ja? Seid ihr durcheinander? Willkommen in der Nachfolge Christi. Da ist man immer wieder auch an diesem Punkt, wo man etwas durcheinander geht und wo man im Nachfolgen aber doch vertiefter und vertiefter in seinen Boden reinwächst und gestärkt wird. Also Jesus, in Jesus verwurzelt sein, in dieser Geschichte verwurzelt sein, heißt in erster Linie sehr oft einfach ihm mal nachzufolgen, auf ihn zu hören und zu sehen, wie er gelebt hat und uns von diesem Leben bewegen zu lassen. Als die Jünger das machten, dann erlebten sie die unglaublichen Höhen von Jesu Leben. Diese Höhen, die wir eigentlich auch alle gerne haben, das, was ich am Anfang sagte, ich will Jesus kennen, diese Macht seiner Auferstehung, diese Kraft, die da ist, das haben die erlebt. Die sind mitgegangen, die haben entdeckt, wie Tote auferstanden sind, die haben entdeckt, wie Essen sich vermehrt hat, wie Leute geheilt wurden. Die haben die größten Höhen des Lebens Jesu entdeckt und gemerkt, wow, dies ist ganz verrückt. Und sie sind ganz gebrannt damit. Aber als sie ihm auch nachfolgten, haben sie die Tiefen gemerkt. Sie haben auch das Leiden gemerkt. Sie haben manchmal Jesus als extrem unangenehm erlebt. Und das ist er nämlich manchmal. Extrem unangenehm. Sie haben gemerkt, wie Jesus manchmal so richtig konfrontativ sein konnte. Wie der Sachen erzählte, die kein Mensch verstand. Zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Keiner, der mich nicht isst, der kann wirklich leben. Oder er sagte irgendwas in die Richtung, ihr müsst mich essen, damit ihr wirklich leben könnt. Und dann fragen sich die Leute, warum sie sich von Jesus abgewandt hat. Das hört sich doch verrückt an irgendwo. Und daraufhin, nach eines von diesen Diskussionen, wo die Jünger nicht mehr nachkamen und wo viele Leute sich von Jesus abgewandt hatten, die verstanden auch nicht mehr, was da abging. Da fragte Jesus, wollt ihr auch gehen? Und er sagt, nee, wir sind irgendwie in dir verwurzelt. Wohin sonst sollen wir gehen? Wir sind irgendwie bei dir daheim, auch wenn wir nicht alles verstehen. Jesus nachzufolgen heißt, dass man immer wieder an diesen Ort kommt, wo man nicht wirklich alles versteht. Und trotzdem sagt, irgendwo glaube ich aber trotzdem, dass bei dir das Leben ist. Jesus in Gottes Geschichte, da kommt der Friede da, wenn man seine Feinde liebt. Dies ist eine ganz verrückte Aussage auch. Ich habe mich mal so ein bisschen damit befasst, wie das alte römische Reich war, da wo Jesus irgendwo geboren war. Das war ein ganz verrücktes Reich. Ihr kennt bestimmt die Asterix und Obelix Bücher, die habe ich geliebt als Kind. Weil die sind irgendwie so ähnlich gewesen und doch so anders als das, was Jesus erzählte. Die sind so ähnlich gewesen, weil die erzählte von dem römischen Reich, das die ganze Welt beherrschte und das versuchte, noch diesen letzten Zipfel hier von den kleinen rebellischen Galliern zu erobern. Aber die konnten das nicht, weil die diesen blöden Zaubertrank hatten und immer alle Leute verschlugen. Ah, das hat so schöne Geschichten gegeben und so humorvolle Geschichten. Und eigentlich ist die Jesus-Bewegung sehr ähnlich so wie die Asterix- und Obelix-Bewegung gewesen. Und doch so anders. Das römische Reich, das war so dominant, wie das da in den Geschichten erzählt wurde. Die hatten praktisch die ganze Welt erobert. Und die Römer, die sagten, wir müssen irgendwie den Frieden behalten hier. Und die Idee, wie sie den Frieden behalten wurden, waren, dass sie keine Aufstände und keine anderen Meinungen duldeten. Das heißt, jeder, der irgendwie einen Aufstand machte, der wurde niedergemetzelt. Und dann dachten sie, jetzt haben wir wieder Frieden. Das funktioniert sehr ähnlich so wie in vielen Diktaturen heutzutage auf der Welt. Jeder, der irgendwie Widerstand leistet, in Syrien ist das sehr ähnlich so. Ich habe ganz viele Freunde, die sind geflüchtet aus Syrien, weil sie Widerstand geleistet haben gegen die Diktatur dort und voll im Gefängnis gelandet sind. Und das war in Rom früher auch der Fall. Jeder, der Widerstand leistete, der wurde niedergemetzelt. Und die hatten so eine Form, wie die das ganz gerne machten. Sie kreuzigsten gerne Leute. Es gibt diese eine Stadt, die hieß Magdala. Maria von Magdalena kam aus der Stadt. Da soll um die Zeit, wo Jesus gelebt haben, einmal einen Aufstand gegeben haben. Und dann sind die Römer reingekommen und da haben sie jeden Zweiten genommen, egal ob der da mitgemacht hat oder nicht im Aufstand. Und da haben sie sie gekreuzigt. Ungefähr 2000 Kreuzigungen gab es an dem Tag. Ganz verrückte Geschichten. Und danach sagten die Römer dem ganzen Volk, hier ist die gute Nachricht, wir haben wieder Frieden. Gute Nachricht, wir haben Frieden. Frieden kommt dann, wenn man seine Feinde besiegt, wenn man sie auslöscht. Und dann kommt Jesus und erzählt eine ganz andere Geschichte. Der kommt und erzählt, hier ist die gute Nachricht, liebe deinen Nächsten, aber nicht nur die Leute, die dir sympathisch sind, liebe auch deine Feinde. Wie genau soll das funktionieren? Das geht doch nicht auf. Das ist aber die Geschichte, die Jesus erzählte. Es war eine Gegengeschichte gegen das, was die ganzen Leute vor Ort erzählten. Und es war eine Geschichte, die Jesus nicht nur erzählte, es war eine Geschichte, die er auch lebte. Denn was ist das letzte Gebet gewesen, das Jesus am Kreuz gebetet hatte, als seine Feinde ihn hingerichtet hatten? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Gebet, wenn ich mich da reinversetze, in die Situation, das explodiert mein Hirn. Ich kann nicht verstehen, wie das geschehen konnte. Dass Jesus seine Feindesliebe so konsequent ausgelebt hat. Und doch glauben wir heutzutage, dass das, was da am Kreuz geschah, die ganze Welt verändert hat. Dass Jesus die Feindesliebe bis zum Ende ausgehalten hat und seine Jünger das später auch gemacht haben. Und heutzutage wissen wir, das Römische Reich, das ist vergangen. Der christliche Glaube, der besteht. 2000 Jahre später. Es macht nicht immer ganz Sinn, und doch ist da diese tiefe, tiefe Wahrheit drin, die Jesus gepredigt und gelebt hatte. In Jesus verwurzelt zu sein, das heißt, in dieser Realität verwurzelt zu sein und auch wenn es mir nicht gelingt, immer tiefer meine Wurzeln reinzuschlagen. Heute hier in der Schweiz, ich denke immer, diese ganze Feindesliebe-Angelegenheit, die ist ein bisschen schwer einzuordnen in unserem Kontext von heute, wo wir hier in der Schweiz sind. Weil wir haben doch sehr wenig Menschen, die uns nach dem Leben trachten. Das gibt es doch eigentlich fast gar nicht. Aber es gibt genügend Menschen, die uns das Leben schwierig machen. Sunrise ist für mich eine so eine Menschenorganisation. Ich bin schon lange mit ihnen unterwegs. Immer wieder testen sie meinen Glauben an die Feindesliebe, diese Firma. Und meine Mitbewohner sind gute Zeugen darin, dass ich nicht immer sehr feindesliebend bin mit Sunrise, wenn ich sie wieder am Telefon habe und den Eindruck habe, dass sie mir was ganz Falsches verrechnet haben. Und zwischendurch, wenn ich sie am Telefon habe, dann muss ich auch immer wieder gut differenzieren zwischen der Person, die am anderen Ende ist und sagt, hey, ich bin auch nur ein Mensch. Und dann irgendwie auch sagen, ja, ja, ich weiß, meine Wut ist auch nicht gegen dich, sondern gegen deine Firma. Das versuche ich dann auch manchmal so zu orientieren. Aber auch wenn es Sunrise ist oder die Menschen, es gibt immer wieder Menschen, die uns doch ganz schräg reinkommen. Menschen, die richtig schwierig zu leben sind. Menschen, wo wir ganz aufrichtigerweise auch extrem an unsere Grenzen kommen, sie zu lieben. Menschen, die wir lieber beseitigen würden wollen, als einen Weg finden, mit ihnen versöhnt und liebend und die Liebe irgendwo auch vermehren zu lassen. Das gibt es auch bei uns immer wieder. Und in unsere Realität spricht Jesus hinein. Ich habe diese Woche eine Geschichte gehört von einer Frau, die Feindesliebe erlebt hatte an ihrem eigenen Leib. Sie war der Feind gewesen und sie hatte Feindesliebe erlebt. Und das Krasse für mich war, ist, dass sie eigentlich Christin war oder ist. Dies ist eine Frau, die gehört zu einer ganz kleinen Gruppierung in Nordamerika, von einer ganz kleinen Kirche, die ganz verrückte Gedanken hat und ganz verrückte Sachen macht. Das ist eine Protestkirche. Sie sehen ihren Sinn und Zweck darin, dass sie protestieren und den Leuten sagen, wie schlimm sie sind. Und so gehen sie überall auf die Straßen und sagen, Gott hasst die Welt und Gott hasst die Juden und Gott hasst die Schwule und Gott hasst alles Mögliche. Also die protestieren an Beerdigungen von allen Sorten und machen den Menschen das Leben unglaublich schwierig und sind vollkommen davon überzeugt, dass sie Gottes Wille machen. Ähnlich so wie die jüdischen Leute früher. Und da ist so viel Hass und so viel Sturgedanken bei dieser kleinen Gemeinde, die machen so viel auf, das ist eine kleine Gemeinde von 70 Leuten circa, die alle miteinander verwandt sind. Das ist nicht mehr Nuss. Die sind so bekannt, weil sie so viel Radau machen und so viel Hass und Intoleranz quasi predigen und so viel auf sich aufmerksam machen, dass die ganz bekannt sind, überall auf der Welt. Und jetzt war eine Frau in dieser Gemeinde, weil das sind nicht Leute, die sich von Technologie und so absenden, die war auf Twitter. Twitter kennen wir ganz bestimmt durch Donald Trump, der hat das auch ziemlich verbreitet. Sie war auf Twitter und sie versuchte auf Twitter ihren Hass zu predigen und erzählte, weißt du, ich habe eine Veränderung in meinem Leben erlebt, weil Menschen mich nicht ignoriert haben und weil Menschen mich nicht gehasst haben, zurückgehasst haben, weil Menschen sich Zeit genommen haben, mich zu verstehen, weil Menschen mir Fragen gestellt haben und mir wohlgesinnt entgegengekommen sind, weil Menschen mich nicht als einfach nur eine schlechte Person sahen. Es gab genügend, die sie als eine schlechte Person sahen, aber es gab einzelne Menschen, die hinter dieser Facette von Hass und von Protest ein Wesen, ein menschliches Wesen sahen, das eigentlich irgendwo liebenswürdig ist. Und diese Menschen haben angefangen, mit ihr zu diskutieren und sie haben es liebevoll gemacht, mit Humor und mit Freude und mit Liebe und haben sie versucht, auch Fragen zu stellen und ernst zu nehmen. Und mit der Zeit hat sich etwas in ihrem Herzen getan, dass sie den ganz, ganz schweren Schritt gemacht hat, aus dieser extrem konservativen Gemeinde hinauszutreten und sich von ihrer Familie zu distanzieren, weil sie wurde dann, damals, als sie rausgetreten war, wurde sie gleich auch rausgeworfen. Und das ist ein brutal schwieriger Schritt für sie gewesen, der möglich gemacht wurde, weil einige Leute sie geliebt haben, ihr Feindesliebe gezeigt haben, ihr Verständnis und Wohlwollen gezeigt haben, Fragen gestellt haben, aber dann auch durchaus mal gesagt haben, hey, das geht nicht ganz auf und das ist nicht wirklich liebend. Diese Geschichte, als ich sie hörte, die hat mich so tief berührt, weil ich merkte, das erkennen sogar Menschen, die nicht wirklich im Glauben verwurzelt sind. Ich glaube, diese anderen Leute, die sie quasi gerettet haben, waren nicht mal wirklich gläubig. Also versteh doch da mal die Welt wieder. Ja. Wie geht das, dass eine Kirche, die so viel Hass predigt, eine Person aus der Kirche gerettet wird von Leuten, die nicht wirklich gläubig sind, aber diese tiefen Prinzipien von Feindesliebe ihr gezeigt haben und ihr Herz aufgeweicht haben. Und das hat mich so berührt, weil sogar Menschen, die nicht gläubig sind, erkennen langsam, dass der Jesusweg der wahre Weg ist. Dass es sehr viel Kreativität und sehr viel Geduld und sehr viel Frust braucht. Sehr viel Ausdauer. Aber dass in der Liebe eine unglaubliche Macht steckt, Menschen zu verändern. In Christus verwurzelt sein heißt, immer tiefer in diese Feindesliebe hineinwachsen zu können und zu bedeuten und neu zu erkennen, welche Kraft Gottes wirklich da auch gegenwärtig ist. Und die ist gegenwärtig. Ich merke nämlich auch angehend darauf, dass in Christus verwurzelt zu sein, eigentlich auch bedeutet zu glauben, die Geschichten, die er erzählt. Und eine Geschichte, die er erzählt, ist, dass Gott für seine Leute sorgt. Wenn ich auf Jesus schaue und auf seine Geschichten, die er gelebt und erzählt hat, dann sehe ich einen Mann, der sich nicht um seinen Unterhalt sorgte. Ein Mann, der sah, dass Gott eigentlich im Überfluss schenken möchte. Ein Mann, der Brot nahm von einem jungen Mann, 5 Stücke Brot nahm und 2 Fische oder andersrum, ich vergesse das immer, das brach, dafür dankte, das brach und das austeilte und merkte, dass in dem Teilen mit einmal geschieht eine Vermehrung, eine wundersame Vermehrung. Und dass das ein Prinzip ist, das wir auch heute so wie das leben können. Dass wir leben dürfen in dieser Idee oder in dieser Geschichte verwurzelt, dass Gott genügend gibt für alle. Gandhi aus Indien, der sich selbst ein Hindu nannte, aber Jesus über alles in der Welt liebte und jeden Tag diese Bergpredigt las und sie verinnerlichte, der soll mal gesagt haben, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier. Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse. Das ist ein tief biblischer Glaube, dass es auf dieser Welt gibt genug für uns alle. Und dass sich im Teilen all das, was wir haben, auch noch vermehrt. Aber es gibt nicht genug für jedermanns Gier. Es gibt nicht genug für jeder, der einfach mehr und mehr möchte, weil die Gier, die ist unendlich groß. Jesus hat das vorgelebt. Und in ihm verwurzelt zu sein, heißt auch in diesem tiefen Glauben verwurzelt zu sein, dass er gibt und schenkt. Und besonders in unserem Teilen und Geben, dass es sich vermehrt. Ich glaube, in Jesus verwurzelt zu sein, heißt auch immer wieder mit den schwierigen und dunklen Seiten des Lebens konfrontiert zu sein. Es ist eine Sache, die ich an Jesus liebe, und je tiefer ich in ihm verwurzelt bin, je mehr merke ich, wie er mir hilft, aufrichtig zu werden. Manchmal spielen wir uns etwas vor und wir sind gut darin, und ich mache das bestimmt noch immer heutzutage. Ich spiele mir bestimmte Sachen vor. Ich denke zum Beispiel, das Leben, das kann hauptsächlich Genuss sein und nicht wirklich Leid. Ja. Das ist eins von den Dingen, die ich gerne mal mache.
Ja.
Ich spiele mir das vor, dass das doch irgendwie möglich ist. Je tiefer ich mich in Jesus verwurzle und je tiefer meine Wurzeln gehen, je mehr merke ich, wie die Blüte der Aufrichtigkeit bei mir wächst. Aufrichtig mir selber gegenüber. Da erzählte Jesus eine Geschichte von zwei Männern, die vor Gott beteten. Der eine, der sagte: Danke Gott, dass ich so ein guter Mensch bin, dass ich meinen Zehnten die ganze Zeit gebe, dass ich ein Musterbürger bin, dass ich wirklich nicht an guten Taten mangelt in meinem Leben. Danke, dass du mich so gut gemacht hast und dass ich wirklich meine Güte scheinen lasse, überall auf der Welt. Und nebenan der andere Kerl, der vor Gott ist, niedergebückt und seine Hand auf seine Brust schlägt und sagt: Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus beobachtet das oder erzählt es jedenfalls seinen Jüngern. Dieser Zweite, der ist gerechtfertigt nach Hause gegangen. Bei diesem Zweiten ist wahrhaftiges Leben durchgebrochen. Dieser Zweite war authentisch, aufrichtig vor Gott. Je tiefer wir in Jesus uns verwurzeln lassen, je mehr werden wir auch Dinge in unserem Leben merken, die von der Dunkelheit, von der Sünde, von dem Schwierigen, vom verdorbenen Leben auch betroffen sind. Und was es von uns braucht, ist Aufrichtigkeit. Aufrichtig hinzuschauen und zu sagen: Das stimmt, es gibt genügend da, das mich beschämt, das nicht in Ordnung ist, wo ich auch an meine Grenzen komme und wo ich nicht weiter weiß. Jesus führt uns immer wieder an diesen Ort. Und das ist ein schmerzhafter Ort, ein schwieriger Ort, ein unangenehmer Ort, aber ein befreiender Ort. Weil Jesus uns in seinem Leid, mit all dem Unrecht, ob es klein oder groß ist, mit dem ganzen großen Unrecht auf dieser Welt, in dieses auf sich genommen hat und uns in diesem Leid begegnet und sagt: So weit ging meine Liebe. Das habe ich für dich riskiert, ob du darauf antwortest oder nicht. Das habe ich riskiert. Wie krass das ist, das verstand ich so ein klein bisschen vor 18 Jahren, als ich mal zum Glauben kam. Und in den letzten 18 Jahren hat sich das immer mehr und immer mehr ausgebreitet, wie verrückt diese Liebe Gottes ist. Weil ich entschieden habe, ich möchte mich verwurzeln in Christus. Er hat mir geholfen, aufrichtiger zu werden. Und das war unangenehm, aber das war befreiend. Und in diesem Aufrichtigsein bricht neues Leben durch, das stärkt. Und das ist die Einladung, die Christus uns immer wieder aufs Neue gibt. In ihm verwurzelt zu sein, in den verrückten Sachen wie Nächstenliebe und sogar Feindesliebe, von ihm zu lernen, was das bedeutet und wie das aussieht. In ihm verwurzelt zu seinem Vertrauen, das er gelebt hat, diesem verrückten Vertrauen, dass Gott für ihn sorgt, dass Gott ihn niemals sein lassen wird, dass Gott ganz viel von allem zur Verfügung stellt und das schenken möchte. In ihm verwurzelt seinem aufrichtig werden. Es gibt kein Ende, wie das noch in uns wachsen kann, diese Elemente. Und dazu ermutigt er uns immer wieder und sagt: Kommt und folge mir nach. Ich werde dir zeigen, wer du bist und wie du geliebt bist. Komm, folge mir nach und lerne zu lieben und zu leben, wie ich geliebt und gelebt habe. Komm und erlebe, wie ich mich immer wieder neu dir schenken möchte. Das ist die Einladung, die Jesus uns gibt. Diese Einladung, in ihm verwurzelt zu sein. Und diese Wurzeln mit unserem ganzen Leben, mit unserer ganzen Nachfolge tiefer werden zu lassen, damit der Baum, der oben ist, immer mächtiger und größer wird. Das wünsche ich euch. Und so möchte ich mit euch beten. Jesus, du hast gelebt und hast uns gezeigt, wer Gott ist und wie Gott ist. Und jetzt lädst du uns auch immer wieder neu ein, unsere Wurzeln in dir vertiefen zu lassen. Oder wenn wir noch nicht da sind, unsere Wurzeln in dich zu stecken. Gott, ich möchte dich bitten, dass du bei jedem bist, der hier gegenwärtig ist, dass du da Wachstum und Stärke schenkst, wo es es braucht. Gott, dass du deinen Segen überschütten kannst und diese Tiefe deiner Liebe weiter offenbaren kannst, auch wenn wir sie niemals ganz begreifen können. Führe uns in der Musik, in der Anbetung, im Lobpreis jetzt auch in deine Nähe. Bewege unser Herzen hin zu dir. Amen.